Herzlich willkommen. Wir haben ja schon, ich habe ja mit fast allen schon persönlich geredet. Ich freue mich, dass wir hier heute Morgen so schön zusammen sein können. Die Lieder haben mir gut gefallen. Dankeschön. Es hat mir gut getan. Das waren Lieder, die von der Auferstehung gesungen haben und auch die bei mir auch ein bisschen Auferstehung hervorgerufen haben gerade, dass man so ein bisschen, wir würden sagen, in Stimmung kommt, ne? Es ist Ostern. Und wenn man so viele Jahre schon Christ ist, dann ist es so, dass man manchmal so ein bisschen nachlässig wird. Das ist so wie in der Ehe, ne? Sowieso immer da, braucht man nicht mehr besonders drauf achten, ne? Oder wie mit Kindern, die sind auch immer da, nerven auch mal und so. Ist auch mal anstrengend, Christ zu sein. Und irgendwann, wenn die Kinder aus dem Haus sind zum Beispiel, dann stellt man fest, ja, war zwar anstrengend, aber es fehlt auch was, ne? Und so ist es dann auch mit dem Christsein manchmal bei mir, ne? Dass ich plötzlich feststelle, so, da war doch noch was. Da war doch noch ein bisschen mehr als das, was im Alltag gelebt wird als Christ. Da war doch noch mal ein bisschen mehr Hoffnung, ein bisschen mehr Glauben, ein bisschen mehr Erwartung über das Mögliche hinaus, über das Alltägliche hinaus, ne? Über das Machbare hinaus. Und so gerade bei den Liedern eben hat mich das noch mal so ein bisschen mitgenommen. Und dann, ich weiß nicht, wo ihr seid bei den Liedern, ne? Mir fällt dann ganz viel aus der Vergangenheit ein. Mir fällt ein, Mann, das war früher, da warst du schon mal feuriger und da hast du, warst du brennender und du hast mehr Freude am Herrn gehabt. Das war gerade so ein bisschen so. Und ich glaube, das passt ein bisschen zu dem Predigttext von heute. Das ist der vorgeschlagene Text der evangelisch-lutherischen Kirche hier bei uns. Den wähle ich gerne für Ostersonntag. Den hat die evangelisch-lutherische Kirche sich nicht ausgedacht, der steht in der Bibel, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 1 bis 11. Und ich lese uns den jetzt mal vor, aber vorher will ich noch ganz kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mit dir jetzt rechnen dürfen. Du bist ja alle Zeit da, du bist uns ja nahe, du hast uns durch Christus zu deinen Kindern gemacht und du bist hier, weil du uns den Tröster gesendet hast, den Heiligen Geist. Dreieiniger Gott, du bist hier, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in deiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit, in deiner Erhabenheit, aber auch mit allem anderen, was dich ausmacht, Herr. Mit Freundlichkeit, Geduld und Witz, Herr, all das, was wir brauchen, Herr, und was du auch in uns Menschen hineingelegt hast, all die guten Dinge, die von dir sind, Herr, all das ist hier, du bist hier. Wir haben eben gesungen, du bist der Gott, der frei macht, Herr, der mich frei macht. Mach uns doch jetzt ein bisschen frei, Herr, dass wir von dir etwas empfangen können, dass wir dich verstehen, Herr. Dass wir das, was du uns mitteilen möchtest, jetzt noch aufnehmen können. Also Paulus ist in Ephesus, in der Hafenstadt, schreibt einen Brief an die Korinther. Das ist der erste Brief an die Korinther, so jedenfalls bei uns. Bibel sind, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt irgendwo, aber diese beiden Briefe sind aufgenommen worden in das Neue Testament und wahrscheinlich aus gutem Grund. Paulus schreibt also an die Korinther Folgendes: Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, also damals noch lebten. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt, ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ich weiß, es gibt einen Osterpredigttext, der gerne genommen wird, auch das ist am Grab und so, aber das kennen wir alles, ne? Und ich denke, es ist in Ordnung, wenn dieser Text vorgeschlagen ist, dass ich den dann mal nehme und wir uns dem Thema Ostern einmal kurz über diesen Text nähern. Also Paulus schreibt hier den Korinthern, dass sie, ich gehe mal Vers für Vers vor, er sagt am Anfang, ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium. Das finde ich erstmal schon bemerkenswert, wenn ich den Text so lese. Ihr lest ja auch gerne mal in der Bibel, denke ich. Und dann liest man so einen Text und dann fällt einem ja was auf. Da schreibt er allen Ernstes an die Korinther, also an die Frommen, er hat ihn nicht an irgendwelche Korinther geschrieben, hat an die Gemeinde in Korinth geschrieben und er schreibt ihnen, ich erinnere euch an das Evangelium, also an die frohe Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Das eben gesagt, ich wurde auch jetzt gerade beim Singen der Lieder daran erinnert, an diese frohe Botschaft, die mir verkündigt wurde, ne? Passiert uns ja manchmal, dass wir uns daran erinnern, in unserem Leben gibt es eine wirklich frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft, das ist eben die, die Paulus jetzt hier gleich nochmal aufführt, damit wir es nicht vergessen und damit sich auch niemand täuscht. Ne? Denn die frohe Botschaft ist nicht das schöne Essen, das sie gemeinsam, wir haben das gehört, in der Gemeinde in Jerusalem, die haben immer schön zusammen gegessen und so. Ne? Möglicherweise war das in Korinth auch so. Das war, dass man zusammenkam für diese Gemeinschaft. Die Christen haben das wahrscheinlich überall so gemacht, dass sie zusammengekommen sind und gegessen haben, nicht so kurz wie wir jetzt gerade. Die haben dann wahrscheinlich nett Zeit miteinander verbracht. Man hört an anderer Stelle, schreibt Paulus davon, dass einige schon betrunken sind, wenn die anderen erst zum Essen kommen. Kennt ihr die Stelle? Geht es immer um das Abendmahl, das Recht ein. Ne? Da sind die reichen Leute, die nicht arbeiten müssen, die sitzen schon bei Tisch, haben schon sich alles gut gehen lassen und die Sklaven, die später Feierabend haben, die kommen dann und es gibt nur noch Wasser und Brot. Ne? Und da sagt er, das ist nicht in Ordnung. Also war wohl üblich, dass die miteinander gegessen haben. Aber er spricht hier nicht vom gemeinsamen Essen, auch nicht von der Gemeinschaft untereinander nur, die so schön ist, die wir auch gerade versucht haben zu pflegen und die bei uns hier von großer Bedeutung ist in dieser Gemeinde. Und es ist immer wahr, dass wir sagen, wir möchten eine Gemeinde sein, die gastfreundlich ist und die, wo wir Gemeinschaft untereinander haben. Nicht nur Worte hören von hier vorne, sondern wo auch ich am Tisch sitze und mal was erzählen kann von mir, wie es mir geht, mit Jesus und überhaupt, mit meinem Leben. Aber Paulus sagt hier, vergesst doch nicht, ne? Ich möchte euch erinnern an die frohe Botschaft, die ich euch verkündigt habe und die ihr auch angenommen habt und worin ihr auch steht, wo ihr immer sagen würdet, ja sicher, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott und alles. Ne? Das Glaubensbekenntnis, das könnten wir alle unterschreiben und würden das auch. Nun sagt er, indem ihr auch feststeht, also dieses Evangelium, an das will ich euch erinnern. Und dann sagt er, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt habt. Also Paulus deutet hier an, im Grunde sagt er hier sehr deutlich, dieses Evangelium wird dich selig machen. Das wird euch selig machen. Es wird das, was ihr geglaubt habt, wird sich erfüllen. Es wird wahr werden in eurem Leben, sprich letztlich auch darin, dass wenn ihr sterbt, dass ihr das ewige Leben habt. Und er sagte hier dazu, haltet das fest, ne? Wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, wenn ihr darauf dran glaubt und darauf baut, dann wird es euch selig machen. Da streiten sich ja die Gelehrten, was ist denn, wenn ein Christ sündigt und nicht mehr so richtig glaubt, kommt er dann noch in den Himmel? Wollen wir das Fass jetzt mal aufmachen? Was meint ihr? Ist das ein Thema, was man mal eben so besprechen sollte? Ich glaube nicht. Ist auch nicht so die entscheidende Frage. Wir sitzen ja nicht hier und überlegen uns, ob wir vom Glauben abfallen wollen, sondern wir fragen uns ja nach wie vor, wie werde ich selig, ne? Wie werde ich glücklich, wie erreiche ich das Ziel meines Lebens und meines Sterbens? Und da sagt Paulus, wenn du an Jesus festhältst, ist sicher, wenn du an diesem Glauben festhältst, dann wird dich das selig machen. Und ich glaube, er meint nicht erst nur im Himmel, sondern es wird mich in eine Gottseligkeit bringen. Warst du schon mal gottselig? Kennen wir das, Gottseligkeit? Ist das ein Wort, was uns bekannt ist? Glückselig, ne? Kennen wir? Glückseliges neues Jahr in Mühlen, ne? Glückseliges neues Jahr wünschen die sich am 1. Januar, ist schon ein bisschen her jetzt. So, Glückseligkeit, das ist ein Wort, was wir nicht mehr so kennen. Es wird uns selig machen. Diese Botschaft, dieser Glaube wird uns selig machen. Er wird uns nicht unglücklich machen. Wir werden nicht durch unser Christsein am Ende unglücklich sein, wenn wir es festhalten, sagt er hier. Ich weiß nicht, was nach dem Tod ist dann mit jemandem, ein bisschen mit dem Abfall und so. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass es uns passieren kann in unserem Leben, und das betrifft nicht nur Christen, aber für uns ist es eben hier entscheidend, dieses Thema. Wenn wir alt werden, wenn wir älter werden, dann könnte es sein, dass wir nachlassen, wisst ihr? Und zwar, ich rede jetzt nicht nachlassen in der Rechtgläubigkeit, so dass wir dann nicht mehr glauben, dass Jesus wirklich der Sohn von einer Jungfrau Maria ist und so. Das gibt's auch alles, ne? Dass Leute grundsätzlich Dinge in Frage stellen. Aber dass es uns nicht mehr begeistert, dass es uns heute nicht mehr glückselig macht, also wir kommen alle in den Himmel, aber es könnte sein, dass wir auf dem Weg dahin, ne? Wisst ihr? Unglücklich werden in unserem Alter, unsere Hoffnung verlieren, unsere Freude am Leben. Und Paulus spricht nicht mit Sicherheit nicht nur vom Himmel, wenn er von Seligkeit redet, sondern davon, dass wir erhobenen Hauptes, wenn auch vielleicht geschwächt, ne, erhobenen Hauptes uns dieser Zukunft nähern dürfen. Jesus hat uns nicht nur früher selig gemacht, als wir gläubig wurden, sondern er will uns auch heute selig und glückselig machen. Und diese Botschaft von Jesus kann uns froh, heute froh machen, und morgen. Und dann beschreibt er dieses Evangelium. Lasst uns das nochmal nehmen. Welches Evangelium ist das, was Paulus gepredigt hat? Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Ja, das hat er empfangen. Wo hat das denn her? Das hat er gehört und gelesen. Das haben ihm die anderen erzählt, ne? Die schon vorher mit Jesus unterwegs waren. Die haben ihm das erzählt. Das wusste er nicht so. Da war er nicht dabei. Er hat ja später hören, wer es ist, eine unzeitige Geburt. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Nach der Schrift meint hier, denke ich, dass schon im Alten Testament vorhergesagt wurde und angedeutet wurde, dass der Christus kommen würde. Ne? Dies ist wahrscheinlich so vielleicht 20, 25 Jahre, ein paar Jahrzehnte nach Jesus gewesen, ne, wo Paulus das schreibt. Und es ist so, dass hier sicherlich nicht die neutestamentlichen Schriften gemeint sind, denn er bezieht sich darauf, dass noch Leute leben, ne, die das bezeugen können. Er sagt also jetzt, so wie angekündigt, hat der Christus, wie im Alten Testament schon angekündigt, ist der Christus gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Also Dinge, die im Vorfeld im Alten Testament schon so angedeutet wurden. Jesus selber hat davon auch öfter gesprochen. Aber wir wollen jetzt nicht weiter darauf einsteigen. Jesus ist am dritten Tage auferstanden, nachdem er begraben wurde. Das ist unser Ostern. So, also Paulus spricht hier davon, dass dieses Evangelium dann darin nimmt, diese Kreuzigung und das Osterfest einen wesentlichen Raum ein. Also das ist das Evangelium, das er gepredigt hat. Und das hat er erstmal empfangen, denn er war nicht dabei. Denn er sagt hier, und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Also Paulus bezieht sich auf etwas, was er nicht selbst erlebt hat. Das macht ja auch die Kirche aus, ne? Und dass die Kirche predigt und missioniert, dass wir Menschen ein Evangelium sagen. Wir sagen ihnen ja etwas, was hinter uns liegt. Und worauf beziehen wir uns? Bei unserem Predigen und bei unserem Missionieren, bei unserem Bezeugnisgeben, wovon sprechen wir normalerweise? Wir hier, die wir hier im Raum sind, sind es auch gewohnt, sehr stark von unseren Erfahrungen zu sprechen, ne? Richtig? Also Ostern, ich würde ohne Ostern auskommen, wisst ihr? Paulus auch. Das sagt er nämlich jetzt. Er bezieht sich zwar auf den Osterbericht, aber er persönlich könnte vielleicht sogar ohne auskommen. Passt ein bisschen ketzerisch. Vielleicht könnte er ohne auskommen, weil er schreibt, dass er gesehen wurde von 500, einige leben davon noch, oder viele. Und dann sagt er in Vers 7, danach ist er gesehen worden von Jakobus und danach von allen Aposteln. Okay, das meinte ich noch nicht. Und jetzt, Vers 8, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin einer der Geringsten. Also Paulus spricht hier von einer persönlichen Erfahrung mit dem auferstandenen Christus. Ne? Das war nach der Himmelfahrt, klar? Die Jünger haben Jesus alle lebendig gesehen vor der Himmelfahrt. Ne? Und dann standen sie da, Jesus ist aufgenommen worden. Ihr kennt die Stelle, Jesus wird in den Himmel aufgenommen. Unten stehen zwei Männer oder was auch immer in weißen Kleidern und die Jünger stehen da und gucken. Blöd, ne? Gucken so. Was jetzt? Was wird jetzt werden, ne? Was war das denn? Weg ist er. Was sagen die beiden Engel? Was guckt ihr so? Ne? So wie er jetzt in den Himmel aufgefahren ist, so wird er auch wiederkommen. Damit ihr Bescheid wisst. Ne? So, das nur am Rande, das wäre dann was für Himmelfahrt. Hier ist es so, dass Paulus selber, nachdem er den Osterbericht kurz wiedergegeben hat, ne? Also er wurde gesehen, Jesus, der Auferstandene, wurde gesehen nach der Kreuzigung und so weiter von den und den. Damals war das ganz klar noch nachvollziehbar. Er sagt hier, fragt die 500, die dabei waren, ne? Fragt sie doch, können wir heute nicht mehr. Aber was für ihn genauso wichtig ist, das sagt er, das fügt er nämlich hinzu. Er sagt, der wurde auch von mir gesehen. Ihr kennt den Bericht, wo Paulus nach Damaskus wollte und wo Jesus ihn aufgreift, sag ich mal, vom Pferd stößt und sagt, hör mal, was verfolgst du mich die ganze Zeit? Was willst du von mir? Ne? Warum verfolgst du mich? So. Und das ist das Ostern von Paulus, kann man so sagen. Ne? Das ist sein Ostern. Ich weiß nicht, ob er ein Weihnachten gehabt hat, aber das ist sein Ostern. Da begegnet ihm der lebendige, der auferstandene Christus, wenn auch nicht mehr mit seinem irdischen, also diesem Auferstehungsleib, wo er zwischenzeitlich hier unterwegs war nach der Kreuzigung. Er begegnet ihm so, dass er ihn sehen und hören kann. Und das würde ja schon für viele ausreichen, ne? Wisst ihr, um ein Zeugnis abzulegen und sagen, mir ist der auferstandene Christus begegnet. Aber ehrlich gesagt, auch heute noch gibt es viele Leute, die erzählen uns alles Mögliche, ne? Die nur selber eine Erfahrung gemacht haben. Ich habe jetzt vor kurzem im Fernsehen gesehen über Waldorfpädagogik, ne? Über den Steiner. Rudolf Steiner, sagt euch das was? Rudolf Steiner ist ein echt kurioser Typ. Das müsst ihr euch mal angucken oder lesen. Mal guckt ihr lieber heute. Anhören oder gucken. Rudolf Steiner hat sich ein komplettes Weltbild ausgedacht, ne? Das völlig neben allem ist, neben Wissenschaft oder irgendeiner Religion also wie wir sie heute kennen. Der hat ein Weltbild erfunden und rund gemacht, ne? Das kann man glauben. Wenn man da reingeht in dieses Weltbild und sagt, der Steiner, alles, was der behauptet, ist wahr, dann ist man in einem geschlossenen System, das funktioniert in sich. Okay? So, solche Sachen gibt es ja immer wieder. Deswegen ist ja das Schöne, Paulus bezieht sich hier schon bei dem Osterbericht immer wieder auf die Schrift, und zwar auf das Alte Testament, das auf den Christus schon hingewiesen hat, seit wie viel tausend Jahren, wie alt ist das Alte Testament, wann fängt es an? Keine Ahnung, ne? Alle studierten Theologen. So. Also, paar tausend Jahre ist das schon läuft das schon, ne? Die Menschheitsgeschichte, die Geschichte, die Gott mit den Menschen hat. Und in dieser Zeit wurden immer wieder darauf hingewiesen, angefangen vom Schöpfungsbericht, auf einen Erlöser, auf einen Retter. Und das wird dann auch konkreter später. Jesus hat dann davon gesprochen, dass der Tempel in 3 Tagen abgerissen wird und das war dann er sein eigener Leib und so. Das hatte alles schon Geschichte. So, aber Paulus weist also darauf hin, dass die Schrift schon das alles angekündigt hat und dass es dann auch so passiert ist. Also erstens, die Schrift hat es angekündigt, dann ist es passiert, Leute haben das gesehen und bezeugt, die leben noch, könnt ihr fragen, hat er gesagt. Und dann sagt er, und zu alledem, ich sag's mal so, das alles würde mir ja nichts nützen, mir dem Paulus, ne? Oder mir dem Ulrich oder der Monika, nützt mir alles nichts, wenn mir das eine erzählt. Ja, schön. Ne? So war das also. Klasse. Hier sagt Paulus, das habe ich selber auch erlebt. Ich habe erlebt, dass der Christus auferstanden ist und es mir begegnet. So, das möchte ich mal kurz festhalten. Ich glaube, dass das, was Paulus hier sagt, für uns noch wichtiger ist als dieser Bericht, den ich absolut für wahr halte. Ich brauche die Erfahrung, das sagt Paulus hier, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Christus auferstanden ist. Ich habe die Erfahrung gemacht. Nach dem Zeugnis, dass ich es gehört habe, habe ich es selbst erlebt. Der christliche Glaube, der Glaube an Ostern, macht nur Sinn, wenn ich selber das auch erleben kann. In der Folge. Richtig, ist banal, was ich hier erzähle. Das wissen wir als Christen ja. Das macht ja unser Christsein aus, ne? Dass wir das erlebt haben, dass uns der Auferstandene begegnet ist. Der Christus. Ja, das ist es im Kern, im Wesentlichen schon gewesen, was ich uns heute sagen wollte. Ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen. Noch einmal, Paulus, nachdem er die stichhaltigen Begründungen, also Berichte vorgelegt hat, er sagt, ja, es war angekündigt im Alten Testament, dann ist es passiert, die und die Leute können das bezeugen und dann habe auch ich diesen Jesus gesehen. So, das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen. Wir dürfen nicht nur glauben, dass die Jünger, oder besser gesagt, das muss man ja nochmal eben kurz sagen, der Paulus ist auch ein ganz pfiffiger Bursche damals, in der Zeit von Gender und Gleichberechtigung und so will ich das mal sagen jetzt. Ne? Der Paulus sagt ja nicht ganz die Wahrheit an der Stelle. Ne? Als erstes wurde Jesus, der Auferstandene, von Kephas gesehen, sagt er. Stimmt das? Das ist überhaupt nicht wahr, ne? Wir nehmen ihm das aber nicht übel, ne, weil er sonst ein ganz netter Junge gewesen ist. Paulus hat uns ja das alles gebracht, wo wir hier heute. Uns gäbe es nicht ohne Paulus, ne? Aber Paulus hatte, und das finde ich auch so gut, viele große Männer und Frauen in der Kirchengeschichte, in der Geschichte Gottes mit den Menschen, waren auf einem Auge blind. Ich habe jetzt von Katharina von Bora, die Frau von Luther, ne? Habt ihr den Film mal gesehen? Weiß nicht, ob das alles stichhaltig ist, aber da sind so ein paar Sachen gewesen, da wurde Luther dann auch als Mensch dargestellt. Und wir wissen das ja, dass dieser große Martin Luther, ne, der so viel Segen in diese Welt gebracht hat, genauso viel Fluch in diese Welt gebracht hat. Ne? Auf der einen Seite hat er die Reformation angeschoben, dass es heute eine evangelische Kirche gibt, er hat auch die katholische Kirche in Bewegung gebracht, dass die sich schon gehörig reformiert haben. Nach meinem Geschmack noch nicht ausreichend, aber sie haben sich bewegt. So. Und dieser Luther war eben auch ein Mann, der viele Schwächen hatte und Fehler gemacht hat. Wie soll er auch, ne? Mit den Bauern, dass er gesagt hat, die müsste man totschlagen, das haben die, weil die also so aufsässig sind. Und dann hat er gesehen, wie das passiert, dann hat ihm das gegraust, dann hat er es wieder zurückgenommen. Der wusste überhaupt, er sprang immer hin und her. Konnte nicht alles richtig machen. So. Und der Paulus, der war geprägt eben von einem Weltbild, in dem Frauen sicherlich nicht dafür vorgesehen waren, in irgendeiner besonderen Position in der Gemeinde zu sein. Deswegen nennt er sie nicht mal an dieser Stelle. So war der. Und bis heute haben wir das, dass es Leute gibt, die sagen, so wie der Paulus das damals vertreten hat, aufgrund seiner eigenen Geschichte, ne, seines Umfelds, dass bis heute haben wir auch das, dass gesagt wird, eine Frau kann nicht so richtig lehren. Aber gut, da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Paulus hat an dieser Stelle ganz kurz, ganz konkret einfach die Frauen unterschlagen. Sicherlich nicht aus böser Absicht.
Aber wir wissen das ja noch, dass diese Frauen am Grab Jesus zuerst gesehen haben. Den Gärtner, ne? Sie dachte, es wäre der Gärtner. Hast du meinen Herrn? Wo hast du meinen Herrn gelassen? Und er sagt, Maria, sagt er. Maria, ich bin's. So viel zu Ostern. Ich möchte damit zum Abschluss kommen. Ich hoffe, dass uns das ein bisschen bewegen kann in die richtige Richtung. Wir dürfen das erwarten für uns, und das möchte ich noch hinzufügen. Wir, die meisten von uns, haben das erlebt, was Paulus erlebt hat, auch wenn Jesus uns nicht persönlich so erschienen ist. Die meisten von uns, die hier sind, haben den auferstandenen Christus in ihrem Leben erlebt. Sie sind ihm begegnet. Lasst uns doch glauben, dass das immer noch geht, auch bei den Leuten, mit denen wir es zu tun haben. Wisst ihr? Das geht manchmal in Vergessenheit. Ne? Es könnten in einem Jahr 5 andere hier sein, ne? Zum Beispiel, die Jesus vorher noch niemals erlebt hatten, die kein Ostern erlebt haben in ihrem Leben. Lasst uns das doch wieder glauben. Früher habe ich geglaubt, Menschen bekehren sich. Oder besser gesagt, Menschen lernen Jesus kennen. Ne? Jesus berührt sie so, wie er mich berührt hat. Glauben wir das noch? Kann immer noch Ostern werden. So. Amen.